Die Abendpflichten der Betreuer teilen sich ziemlich gleichmäßig in Lappalien und Lasten auf. Der eine muss die Regionaltreffen aufsuchen, um die Anwesenheit der Insassen zu kontrollieren, während der andere ein Abendtreffen sausen lässt, um das leere Haus und die Telefone zu bemannen und das läppische Übergabebuch zu vervollständigen. Nach Ende der Treffen hat Gately stündliche Anwesenheitslisten zu erstellen und im Übergabebuch festzuhalten, wer alles da und was so los ist. Ihm obliegen Hausarbeitspatrouille und Übergabebucheinträge über Hausarbeit bei Erledigung sowie das schriftliche Zuteilen der Hausarbeiten des Folgetages aus dem Wochenplan. Den Insassen muss alles, was von ihnen erwartet wird, im Voraus ausbuchstabiert werden, damit sie nicht meckern können, wenn sie mit irgendwas drangekriegt werden. Dann müssen die Leute, die ihre Hausarbeiten nicht erledigt haben, gesagt kriegen, dass sie eine einwöchige Sperre haben, was tendenziell eher lästig ist. Gately muss Pats Schränke aufschließen, den Schlüssel zum Pillenschrank
holen und den Pillenschrank aufschließen. Insassen, die regelmäßig Medikamente einnehmen müssen, reagieren auf das Öffnen des Pillenschranks wie eine Katze, auf das Quietschen eines Dosenöffners. Plötzlich tauchen sie aus dem Nichts auf. Gately muss an die Insassen, die wegen ihrer Medikamente auftauchen, orales Insulin, Virusmedikamente, Pickeltinkturen, Antidepressiva und Lithium verteilen. Und dann muss er das alles im medizinischen Übergabebuch festhalten und in dem herrschen Zustände wie im alten Rom. Er muss sich Pats Wochenübersichtskalender vornehmen und ihr die Termine des nächsten Tages auf einem Blatt Papier in Blockbuchstaben ausdrucken, weil Pat ihre eigene paralytische Sauklaue nicht entziffern kann. Er muss mit Jonette Foles Rücksprache halten, wie sich die jeweiligen Insassen beim Teilen und Heilen im Sand-E aufgeführt haben, bei dem BYP in Brookline und dem Nack-Komm-Runter für Frauen in East Cambridge, wo man ein paar von den alteingesessenen Frauen hingehen lässt und alle diese Daten müssen eingetragen werden. Gately muss hochgehen und bei Cape G vorbeischauen, die sich wieder zu krank fühlte, um heute Abend zu den AA zu gehen und schon seit 3 Tagen mehr oder weniger ununterbrochen das Bett hütet und jemanden namens Sylvia Plate liest. Auf die Frauenseite in den ersten Stock hochzugehen, ist eine unglaubliche Nerverei. Denn erst muss er einen kleinen Stahlkäfig über einem Schalter unten an der Treppe am hinteren Büro aufschließen, auf den Schalter drücken, woraufhin im ersten Stock ein Summer ertönt, dann muss er Mann im Anmarsch hochrufen, den weiblichen Insassen Zeit geben, sich was anzuziehen oder was, bevor er hochkommen kann. Dort in den ersten Stock hochzugehen, war eine lehrreiche Erfahrung für Gately, der immer mit der Vorstellung herumgelaufen war, Frauenbereiche wären grundsätzlich sauberer und freundlicher als Männerbereiche. Das Kontrollieren der Hausarbeiten in den beiden Frauenbadezimmern hat seinen lange gehegten Irrglauben zerstört. Frauen gingen nicht mit dem entsetzlichen Nachdruck von Männern auf die Toilette. Gately hat ganz schön viel hinter seiner Mutter hergeputzt, aber irgendwie hatte er sie nie so recht als Frau gesehen. Von daher war die ganze lästige Sache eine lehrreiche Erfahrung. Gately muss bei Dooney Glynn vorbeischauen, der eine rezidivierende Divertikulitis hat, sich in Embryonalhaltung auf seinem Etagenbett zusammenkrümmt, wenn er eine Attacke erleidet und dann
Motrin sowie einen Slim First Shake gebracht bekommt, den Gately mit 2% Fettmilch anrühren muss, weil die Magermilch alle ist. Und dann Foodbank-Kekse und ein Tonic Water aus dem Getränkeautomaten im Keller. Als Glynn den 2% Shake nicht trinken kann und schließlich muss er Glynns Kommentare und seinen Zustand, die beide nicht gut sind, im Übergabebuch festhalten. In der Küche hat irgendwer diese ekligen, marshmallowigen Rice-Crispy-Dinger gemacht und dann nicht sauber gemacht. Gately muss auf der Suche nach dem Schuldigen durchs ganze Haus trampeln und ihm zum Saubermachen verdonnern. Und der Insassenkodex in puncto Käsefressen ist so beschaffen, dass man meinen sollte, er hat sich plötzlich in einen Filzmajor verwandelt. Der tägliche Bockmist liegt hier hüfthoch und ist weniger nervtötend als seelesaugend. Nach einer Doppelschicht ist er vor der Morgendämmerung wie ausgesaugt und dann geht erst das richtige Scheißeputzen los. Am Anfang war das anders gewesen. Dieser Aspekt des Seelesaugens und alle paar Minuten fragt sich Gately aufs Neue, was er bloß machen soll, wenn sein Jahr als Betreuer vorbei, seine Seele ausgesaugt und er clean ist, aber weder Geld noch Ahnung hat, was er nach dem erzwungenen Weggang da draußen machen soll. Als er den Summer betätigt hatte und zum Vorbeischauen im Fünf-Frauenzimmer nach oben gegangen war, hatte Kate Gompert in einer Nebenbemerkung angedeutet, sich was anzutun.
Anmerkung 245, nämlich, fühlst du dich besser? Bald ja. Was soll das heißen? Soll das was heißen? Nichts. Buchstäblich nichts.
Und Gately muss Pat deswegen zu Hause anrufen, aber die ist entweder nicht da oder geht nicht ran. Also muss er die Hausmeisterin anrufen, ihr den Wortlaut der Bemerkung durchgeben und sie die interpretieren und Gately sagen lassen, welche Maßnahmen er ergreifen soll, in welchem Verhältnis die Bemerkung zu Gomperts Suizidvertrag steht und in welcher Form er die ganze Angelegenheit protokollieren soll. Eine Annette-Insassin hatte sich ein paar Jahre vor Gatelys Ankunft im Keller an einem Heizungsrohr erhängt, weshalb es jetzt bizarre Vorschriften für die Überwachung von Suizidgedanken bei Insassen mit psychischen Problemen gibt. Die Nummer der Five East im St. Elizabeths steht in Pats Rolodex auf einer roten Karte. Gately muss die Berichte der Hauspsychologen der Vorwoche sichten und kollationieren, die Akten der Insassen zusammensuchen, Ergänzungen oder Veränderungen ausdrucken und für das Gruppengespräch der Therapeuten am Folgetag zusammenstellen. Wenn sich
die Mitarbeiter im Pets Büro treffen und über die Entwicklung der einzelnen Insassen miteinander konnektieren. Die Insassen haben eine ziemlich genaue Vorstellung davon, dass ihre ehemaligen Hauspsychologen sie im Grunde genommen bei jeder Personalbesprechung in Bausch und Bogen verpfeifen und deswegen sind Treffen mit Hauspsychologen in aller Regel so unglaublich langweilig, dass nur wirklich sehr dankbare ehemalige von Annette sich bereit erklären, als Hauspsychologen zu arbeiten. Das Aktualisieren der Akten ist eine Lappalie. Aber unangenehm ist es für Gately, Sachen auf dem TP im hinteren Büro auszudrucken, hauptsächlich, weil jeder seiner Finger gleich drei Tasten auf der Tastatur abdeckt und er jede Taste sehr vorsichtig mit der Spitze eines Kulis drücken muss. Und bei dem vergisst er manchmal, die Mine reinzuklicken und hinterlässt blaue Schmierereien auf der Tastatur, wofür ihm die Hausmeisterin immer wieder megamäßig an den Karren fährt. Gately muss auch alle neueren Insassen wenigstens für ein paar Minuten im Büro haben, um einfach mal so die Befindlichkeiten auszutauschen, zu hören, wie es ihnen so geht und ihnen zu verdeutlichen, dass sie als existent wahrgenommen werden und nicht einfach mit der Wohnzimmerausstattung verschmelzen und verschwinden können. Der neueste Typ sitzt immer noch im Wäscheschrank und behauptet, da wäre es bei offener Tür am komfortabelsteren und die neue hilflose Amy Johnson ist noch nicht zurückgekommen. Eine brandneue, gerichtlich herverfügte Frau, Ruth Van Cleef, deren Anblick an diese Fotos von Hungersnöten in Afrika erinnert, muss Aufnahmeformulare ausfüllen und die Orientierungsphase durchlaufen. Gately bespricht die Hausordnung mit ihr und händigt ihr ein Exemplar vom Annette House Survival Guide aus, den ein paar Insassen vor Jahren für Pat verfasst haben. Gately Gately hat Telefondienst und muss den Leuten, die im Büro anrufen und Insassen sprechen wollen, erklären, dass Insassen Anrufe nur am Münzfernsprecher im Keller entgegennehmen können und ja, das stimme leider, der sei oft besetzt. Mobiltelefone, Handys sind im Haus untersagt und das Bürotelefon ist für Insassen gesperrt. Da unten muss Gately Insassen wegschubsen, wenn sich andere Insassen in der Schlange beschweren, weil jemand die 5 Minuten überschritten hat. Auch das ist eher unangenehm, der Münzfernsprecher da unten ist nicht digital, unabstellbar und sorgt ständig für Ärger und Zoff.
Bei jedem Anruf geht es um Leben und Tod. Da unten herrscht rund um die Uhr Alarmstufe Rot. Es gibt eine bestimmte unmissverständliche Weise, jemanden von einem Münzfernsprecher wegzuschubsen, ohne ihn respektlos zu behandeln oder zu beschämen. Gately versteht sich inzwischen gut darauf, eine ausdruckslose, aber nicht passive Miene aufzusetzen, wenn er von Insassen beschimpft wird. Die Betreuer kultivieren diesen Ausdruck leeren Sachverstands, den man nach Schichtende nur durch Massieren oder Gesichtsgymnastik wieder wegbekommt. Gately nimmt Beschimpfungen inzwischen mit so stoischer Gelassenheit hin, dass man seinen Namen schon mit Handlungen widernatürlicher Unzucht paaren muss, um einen Eintrag im Übergabebuch und eine Sperre zu erhalten. Praktisch alle Insassen respektieren und mögen ihn. Was laut der Hausmeisterin für Unmut beim alteingesessenen Personal sorgt. Schließlich sei es nicht Gatlys Aufgabe, all diesen Menschen ein Freund zu sein. In der Küche, wo die scheiß Crispy-Schalen und Pfannen immer noch einen Saustall bilden, stehen dann Wade McDade und noch ein paar Insassen herum, warten darauf, dass diverse Dinge rösten oder kochen, und McDade schiebt sich die Nasenspitze so hoch, dass seine Nasenlöcher bestens einzusehen sind. Jan Ferkel sieht er sich um und will wissen, ob wer wen kennt, dessen Nase so aussieht. Und ein paar der Anwesenden sagen, ja klar, na und? Gately kontrolliert den Kühlschrank und sieht wieder den Beweis, dass sein Spezialhackbraten einen heimlichen Liebhaber haben muss. Denn von den sorgfältig eingewickelten und auf das stabilste Fach gelegten Resten ist wieder ein großes Rechteck abgeschnitten worden. McDade, bei dem sich Gately jeden Tag aufs Neue im Zaum halten muss, um ihm nicht dermaßen eine reinzusemmeln, dass ihm Augen und Nase auf die Spitzen der Cowboy-Stiefel tropfen. McDade also erzählt jetzt herum, er erstellt eine Dankbarkeitsliste zu Calvin Tees zähe Liebeanregung. Und er sagt, dankbar ist er zum Beispiel dafür, dass er nicht so eine Nase hat. Gately versucht, niemanden danach zu beurteilen, ob er lacht oder nicht. Als Pats Telefon klingelt und Gately geht, zermatscht sich McDade die Oberlippe mit der Hand und fragt, ob wer Bekannte mit Gaumenspalten hat. Gately muss das emotionale Hausbarometer überwachen und einen nassen Finger in den Wind halten, um potenzielle Konflikte, Probleme und Gerüchte im Keim zu erkennen. Es ist eine subtile,